Schönen guten Morgen, liebe Nadine. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Salli Jan, danke vielmals für die Einladung zuerst mal und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin richtig gespannt, was mir erwartet. Ich freue mich aber drauf. Was ich mache, also mein Name hast du ja schon gesagt, Nadine Mattis. Was ich mache im Beruflichen, ich bin Kursleiterin, gebe Bewerbungskurs und bin Bewerbungscoaching. Und schon bald habe ich noch eine zweite Tätigkeit. Und zwar werde ich Klassenlehrperson und Berufsintegrationscoach.
Bei der Vorbereitung zu unserem Podcast habe ich mich so gefragt, was macht eine gute Bewerbung aus?
Also zuerst mal kannst du 5 Leute fragen und kriegst 5 Meinungen.
Darum habe ich jetzt nicht eingeladen, weil ich eine Meinung einmal haben will.
Also eine gute Bewerbung, ich finde wichtig, dass sie vollständig ist. Vollständig heisst für mich, es muss einen Lebenslauf drin haben, der muss mich ansprechen. Oder als Bewerber muss man sich eigentlich bewusst sein, dass so ein HR-Mensch nur ganz kurze Zeit aufwendet und das scannt mit den Augen. Und somit ist sicher auch wichtig, dass man innerhalb von kurzer Zeit sieht, wer ist das. Ein Foto gehört für mich drauf. Er darf aber auch nicht allzu lang sein, weil dann hänge ich ab, oder? Und dann lege ich das vielleicht aufs B oder aufs C-Biegeli. Was gehört noch dazu? Motivationsschreiben ist so ein Thema. Es gibt gewisse Firmen, die wollen das, andere wollen das nicht mehr. An vielen Orten musst du oder darfst du die Unterlagen online aufladen und dann gibt es ein paar Fragen, die du darfst beantworten. Das ersetzt eigentlich das Motivationsschreiben. Dann gehört sicher Zeugnis und Diplom dazu. Ja, und wirklich das Wichtigste ist, dass du einen guten ersten Eindruck machst. Dass ich als Personaler dich unbedingt kennenlernen will.
Und wie sieht eine Bewerbung aus von jemandem, der jetzt in eine Lehre geht und jemandem, der vielleicht schon gegen Pension geht und sich muss bewerben?
Also bei jemandem, der in eine Lehre geht, ist sie natürlich kürzer. Also ja. Grundsätzlich der Lebenslauf ist kürzer. Dort ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, dass man so ein bisschen rausliest oder spürt, wer ist der Mensch und was ist die Motivation für die Lehrstelle und den Beruf zu erlernen. Das finde ich dort wichtig. Dort kannst du natürlich einfach Abschluss von der Schule beilegen, aber jetzt noch nicht Weiterbildungszertifikat. Bei jemandem, der kurz vor der Pension steht, ist es eigentlich vom Inhalt her ist es gleich wie bei jemandem, der jetzt 45 ist. Dort ist einfach der Lebenslauf wahrscheinlich ein bisschen länger, weil er mehr Stationen im Arbeitsleben hat.
Was sind so die grössten Herausforderungen, die du auch darfst unterstützen, wenn du so jetzt ein bisschen deinen Beruf anschaust?
Da sehe ich immer ganz, ganz kreative Lebensläufe vor allem. Man muss sich einfach bewusst sein, also mich spricht jetzt ein rosaroter Balken oben am Blatt nicht zwingend an. Denn das Foto empfehlen wir wirklich, ein professionelles Foto zu machen und nicht ein Selfie, wo einfach auch der Winkel nicht passt. Oder? Das ist wirklich der erste Eindruck, machst du in ein paar Sekunden. Motivationsschreiben mit ChatGPT verfasst, wo ganz viele scharfe S, also Doppel-S drin sind. Da muss man sich einfach bewusst sein, das ist auch der erste Eindruck. Und das sieht man relativ gut, dass das nicht selber geschrieben worden ist.
Jetzt eine etwas spezifische Frage. Ich habe mich selber nicht gross müssen bewerben, vor allem jetzt nicht, weil jetzt ist eigentlich schon meine Marke, meine Bewerbung, wenn jemand etwas will. Aber ich habe oft mit Freundinnen zu tun, die mit Behinderung zu tun haben. Und dann fragen sie sich immer, wenn sie sich bewerben müssen, schreibe ich jetzt Behinderung rein? So? Für einfach einmal die erste Bewerbung oder lasse ich meine Noten, meine Zertifikate, lasse mich sprechen Und erst dann bei der beim Bewerbungsgespräch wird dann halt das thematisiert, weil die Angst ist natürlich da, dass ich halt gerade von Anfang an abgelehnt werde, obwohl ich qualifiziert wäre für die Arbeitsstelle. Und ich habe natürlich schon eine klare Meinung, aber jetzt nehme ich Wunder, was du würdest sagen.
Also ich bin da ganz klar für Ehrlichkeit.
Ja, ja.
Dass man das transparent wirklich kommuniziert. Ich finde das sehr, sehr wichtig.
Aber kannst du verstehen, dass man sich da Gedanken macht?
Natürlich, kann ich absolut verstehen. Ja.
Weil eben ein Kollege, der jetzt sagt, okay, ich schreibe es rein, aber es hat ihn einfach Wunder genommen, das nicht zu machen und dann auch, was die Reaktion ist, weil er hat super Lehre gemacht und auch gute Referenzen und so und hat das einfach mal so eingereicht und nachher ist zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden und steigt einfach so aus und dann merke ich dann schon, dass die Infrastruktur nicht gemacht ist und dann fragt er sich, ja, ist denn das mein Problem oder könnte man jetzt einfach sagen, ich habe so einen guten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, könnte man da nicht etwas machen, muss ich immer Bringschuld machen und ich denke einfach, es geht da in eine andere Richtung, es geht darum, zu sich selber können zu stehen und halt auch zu sagen, hey, das ist meine Ausgangslage, so ist das, das ist nicht das, wie soll ich sagen, ein Bringschuld oder ein Müssen aufdecken, sondern wenn man mich will, muss man mich halt mit meiner Behinderung nehmen.
Bin ich voll bei dir und bei deinem Kollegen.
Aber wie siehst du auch jetzt mit der ganzen Thematik mit Sekundos und anderen, also mit Nachnamen gehört man auch oft, dass man da weggespült wird und dass da halt auch vielleicht andere Vornamen genommen wird, von Frau, von dieses, von jenes, geht das nicht auch in die gleiche Richtung wie das Thema Behinderung, dass man eigentlich sich muss dann an eine Norm anpassen, die eigentlich auch sich selber nicht widerspiegelt und das irgendwo länger raus nicht zu zielführend ist und auch nicht befriedigend ist bei dieser bewerbenden Person.
Ja, also ich bin grundsätzlich finde ich sowieso, wir sind sehr gut organisiert und strukturiert in der Schweiz. Wir haben für alles irgendeine Regel. Ich finde das nicht immer ideal. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich lasse mich jetzt nicht von einem Foto blenden auf einer Bewerbung. Und für mich ist der Name auch sekundär. Also ich will wissen, was bringt die Person für Fähigkeiten mit, was generiert sie für einen Mehrwert, jetzt für das Unternehmen. Und Schweizer Staatsbürger schreiben den Heimatort auf den Lebenslauf. Also der Heimatort gleich, du bist Schweizer Staatsbürger. Ja. Und eine Person mit einer anderen Nationalität schreibt Nationalität drauf. Also man sieht das eigentlich auf dem Lebenslauf relativ schnell, wer ist Schweizer, wer nicht. Aber ich appelliere da an alle Firmen, dass man halt, dass man dem nicht allzu fest Gewicht gibt. Weil aber es geht wirklich um dein Know-how und um das, was du in die Firma reinbringst. Da ist Alter, Geschlecht, Name, für mich spielt das nicht so eine Rolle.
Merkst du da jetzt auch einen Unterschied? Das wird ja immer vom Fachkräftemangel geredet, dass es auf der Bewerbungsprozess eine Entlastung gegeben hat, dass mehr Leute gesucht wird, dass mehr Bewerbungen angenommen werden. Oder merkt man da etwas von deiner Branche?
Also wir merken, dass es ganz viele Branchen gibt, wo händeringend Leute suchen. Also beispielsweise Gastronomie oder auch der Tourismus, wo ich lange tätig war. Oder? Das hat natürlich auch mit Bedingungen zu tun, mit langer Präsenzzeit und allenfalls Wochenende oder lang am Abend arbeiten. Grundsätzlich gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen nicht, es ist ein Fachkräftemangel, sondern mittlerweile haben wir einen Arbeitskräftemangel.
Ja.
Ja. Und wenn du dich jetzt bewirbst, was ich auch jetzt auch gemacht habe für meine zweite Tätigkeit, dann hat das recht viele Stellen, die vakant sind. Wenn du aber ein bisschen spezialisiert bist und suchst, dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig, aber grundsätzlich.
Warum wird es schwierig?
weil die Spezialisierung halt einfach die Anzahl Jobs einschränkt. Ja. Und dann kann es unter Umständen sein, dass du relativ viel mit Bewerbern dann hast, die um die Stelle buhlen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der Arbeitsmarkt im Moment gut für Leute, die einen Job suchen.
Was mich auch frage, ist, wie viel macht wirklich eine Bewerbung aus, um einen Job zu haben? Oder wie viel nützt auch vielleicht Kontakt oder Netzwerk oder so? Wo wird schneller Jobs vergeben? Ich habe auch da eine Ahnung, aber vielleicht sagst du mir, nein, es ist der Bewerbungsprozess. Ich habe da vielleicht ein anderes Denken.
Also ich empfehle den Leuten immer möglichst breit, sich abzustützen. Ja. Das heisst, online suchen, über das Netzwerk gehen. Und übrigens, Netzwerk, sage ich meinen Teilnehmern von der Kurs immer wieder, dein Nachbar ist auch Netzwerk. Also redet darüber, dass ihr auf Jobsuche sind. Ja. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass ein Netzwerk musst du zuerst
aufbauen.
Dann musst du das pflegen und erweitern. Und nicht, wenn ich jetzt heute einen Job suche und ich habe ein kleines Netzwerk, dann hilft mir das nicht so gut.
Aber wie baut man das Netzwerk auf? Ein gutes?
Also bekannte Freunde, Familie, Nachbarn haben wir alle. Mhm. Dort ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man dann auch sich getraut, darüber zu reden, dass man auf Jobsuche ist. Oder? Das ist immer noch so ein Tabuthema, leider.
Ja, weil es auch wichtig ist, die erste, zweite Frage, was schaffst du? Das ist halt, genau. Schaffen ist halt schon sehr ein omnipräsentes Thema.
Oder man wird gefragt, wieso hast du denn keinen Job mehr? Und das kann unter Umständen eigentlich meine eigene Entscheidung sein, dass ich den Job, den ich hatte, nicht mehr wollte machen, aus unterschiedlichen Gründen. Es kann aber auch sein, dass ich den Job verloren habe. Oder? Und das ist dann vielleicht ein schwieriges, heikles Thema, wo man auch nicht gerne darüber redet.
Jetzt Thema Bewerbungen noch zwei, drei Fragen. Wenn ich jetzt einen regelmäßigen Arbeitswechsel habe, schreibe ich den rein? Oder kann das auch wieder ein Bild geben, dass ich sehr sprunghaft bin? Oder laut dir weiss ich schon deine Antwort, aber es nimmt mich halt gleich Wunder.
Also auch da unbedingt transparent kommunizieren, nicht faken. Ja. Und nicht faken. Was auch wichtig ist, beim Lebenslauf keine Lücken zu haben, dass man diese Lücken wirklich deklariert und sagt, was man dort gemacht hat. Man kann ja auch auf Stellen suchen, reinschreiben, ist nicht schlimm. Und heutzutage, also wenn du jetzt die Bewerbungen von meinem Vater jetzt anschaust, ich glaube, der hat sich gar nie müssen bewerben. Der hat mit Vitamin B einen neuen Job bekommen und wenn, dann ist er recht lange an einem Ort geblieben. Und heute ist es so, dass man die Loyalität hat man immer noch zu den Betrieben, aber es ist aus meiner Sicht, ich bin eben auch eine sehr neugierige Person, also positiv neugierig, ist es auch spannend, wenn du mal wieder ganz etwas anderes machst und in eine neue Umgebung gehst, in einen neuen Betrieb gehst. Aber man muss sich bewusst sein, die Frage wird kommen in einem Vorstellungsgespräch, wenn es Lücken gibt, die nicht deklariert sind, also darauf vorbereitet sein, dass man dann eine gute Antwort geben kann. Und darum empfehle ich, dass man eigentlich gar nicht Lücken hat im Lebenslauf.
Und eben, wenn jetzt ich mich für einen Job bewirbt, wo Kreativität gefragt wird und das jetzt aber nicht in der Bewerbung in den Staat, dass man das, soll ich das schon im Bewerbungsprozess irgendwie durchfliessen lassen, wenn das nicht gefordert ist? Oder ist dann eben der rosa-rote Balken gleich auch nicht förderlich, wenn ich mich in einen kreativen Betrieb bewerben?
Also wenn es eine kreative Tätigkeit ist, unbedingt schauen, dass man das in den Unterlagen schon sieht. Ja. Und Kreativität ist ein weiter Begriff, oder?
Ja.
Das kann sein ein Deckblatt. Ja. Es gibt Leute, die immer noch ein Deckblatt machen, wo man so ein bisschen die Kreativität rausgespürt oder sieht. Es kann auch sein, ein Video machen. Das ist auch sehr kreativ.
Das merkt man auch immer mehr, dass das auch immer mehr auch genutzt wird. Dass man irgendwie gleich auch merkt, wie ist die Person bei gewissen Bewerbungsprozessen, dass man halt das Video macht. Oder? Mhm. Was ich einfach merke, ist, wenn man dann zu fest kreativ wird, kann das dann halt auch überborden. Also auch da ist wahrscheinlich die richtige Mischung wahrscheinlich das Wichtigste. Manchmal ist weniger eben gleich mehr.
Das ist so, ja. Ich glaube, man kann sich gut auch an der Homepage der Firmen orientieren, oder wie das Auftreten dort ist. Und wenn das natürlich 0815 ist, dann wird es schwierig, dass man deine Kreativität toll findet. Oder
ja, dann halt wirklich auf den Beruf bezogen, oder? Einen Buchhalter. Ja. Ja. Oder einen Buchhalterjob, wo jetzt vielleicht schon Kreativität, aber jetzt nicht vielleicht eine farbige Kreativität, vielleicht, sondern irgendwie ein Zahlenflair rausgemerkt. Mhm. Oder?
Genau.
Aber eben, der Bewerbungsprozess geht in den Mitte, jetzt haben wir recht über Bewerbung geredet, aber bei den Vorstellungsgesprächen hilfst du dort dann auch oder ihr dort dann auch und was ist dort so das A und so?
Ja, wir helfen dort auch, also wir machen so fast eine Rundumbetreuung, kannst du sagen. Also wir üben auch Vorstellungsgespräche, wir schauen den theoretischen Teil an und das wie simulieren auch. Cool. Weil ich sage immer, niemand konnte Velo fahren, nachdem er einmal auf dem Velo gesessen ist. Also du musst bei vielem im Leben oder fast bei allem üben. Üben, üben, üben. Du wirst sicherer in der Gesprächsführung. Du kannst auch schneller Antworten geben auf Fragen, wo du nicht vorbereitet bist. Ja. Du gehst mit einem besseren Gefühl in das Gespräch rein. Oder? Das ist Auftrittskompetenz. Wie komme ich rein? Schaue ich am Boden, wenn ich dieser Person die Hand gebe, dann komme ich nicht selbstsicher über. Also auch das ist wichtig und ja, das üben wir selbstverständlich auch.
Aber ich habe auch schon gemerkt, viel üben ist dann aber auch nicht gut. Dann ist man auch mehr wieder nicht flexibel, wenn jetzt halt das Vorstellungsgespräch nicht so vorbereitet wird und nachher plötzlich etwas anderes von mir erwartet wird. Eine gewisse Flexibilität muss ich gleich um sein. Wie gibt ihr das mit?
Also dort sage ich immer, hört auf, euch auf Fragen einzustellen. Ja. Weil ich habe auch lange Leute rekrutiert, habe das extrem gerne gemacht und ich wollte eigentlich die gleiche Antwort hören, habe aber meine Frage anders gestellt. Und wenn du natürlich dann eingeschossen bist auf eine Frage wie «Jan, sag mir, was sind deine Stärken?», dann wartest du auf die Frage. Und wenn sie nicht kommt, dann wirst du vielleicht auch unsicher. Wenn sie aber kommt und ich formuliere sie anders, will aber das Gleiche hören, und das ist die Flexibilität, die du angesprochen hast. Oder sich nicht auf Fragen einschiessen und quasi die schon fast auswendig lernen oder die Antworten auswendig lernen, dass sie wie aus der Kanone geschossen kommen, immer gut zuhören. Und ein Tipp, den ich auch mit auf den Weg gebe, wenn du eine Frage nicht verstanden hast, bitte nachfragen und wirklich fragen, ob es die Person noch mal anders formulieren kann und nicht einfach eine Antwort geben, die allenfalls nicht auf die Frage passt.
Ja. Oder einfach irgendwie auch mit einem Scherz auflockern. Wenn er passt, ist ja schon gut. Mhm. Aber wenn er unpassend ist, kann das dann halt auch eine ganze Stimmung abdrücken.
Das ist so, ja. Und grundsätzlich, gell, die Person, die dir vis-à-vis sitzt, oder manchmal sind es auch mehrere in einem Vorstellungsgespräch, die will dir ja nichts Böses. Also das sind ja wohlwollende Menschen in der Regel.
Und halt schon eine gewisse Neugier, die sie mitnehmen. Sonst hätte sie die ja gar nicht eingeladen.
Genau. Also,
irgendwo hast du sie schon irgendwo angesprochen. Darum müsstest du auch so weiterfahren, wie du halt dann auch bist.
Richtig, ja. Ja, das stimmt. Du hast es aus einer grossen Runde allenfalls von Bewerbern geschafft, dass man dich als Gespräch eingeladen hat. Das ist schon mal, ich würde sagen, ein erstes Erfolgserlebnis.
Was hast du über das alles gelernt, seit du jetzt nicht mehr rekrutierst, sondern auf der anderen Seite bist? Jetzt hast du ja eigentlich einen 365-Blick über das ganze Thema.
Was habe ich gelernt? Ja, dass es Also ich finde einfach wichtig, bist dich selber, oder? Ja. Authentisch, natürlich, überkommen, nicht irgendwie etwas erzählen, was man will hören, was du aber nicht verkörperst. Weil ich kann dir eins sagen, Leute, die rekrutieren, haben in der Regel ein gutes Gespür, die merken das. Oder? Und was auch immer wichtig ist, ich habe es vorher angesprochen, Motivationsschreiben mit ChatGPT schreiben. Ich lese dann da einen gewissen Wortlaut raus. Und wenn die Person nachher ganz anders redet im Vorstellungsgespräch, dann lasse ich vielleicht noch ein bisschen neuer her.
Dann merkst du, das sind eigentlich Dissonanzen rum, wo irgendwo spannend ist. Und dann musst du ihn eben fragen, was ist jetzt gefaked? Richtig. Das, was geschrieben ist oder das, was zeigt.
Ja.
Und dann hast du aber schon Zweifel gesagt und dann ist es schon nicht mehr gut, oder?
Ja, und je länger das Vorstellungsgespräch geht, umso mehr kommt das wahre Ich führen. Das muss ich natürlich auch bewusst
sein. Weil das habe ich gemerkt, als ich vor meiner Selbstständigkeit oder Halbselbstständigkeit habe ich mich aus der Institution können mit einem Jobcoach bewerben für einen buchhalterischen Job. Und dort habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich habe gewusst, ich kann mich immer gut verkaufen. So, weil ich habe ein gutes Menschenflair. Aber mir war eigentlich der Job egal gewesen.
Mhm.
Weil ich einfach aus der Institution raus. So. Und ich wollte einfach aus dem geschützten Rahmen raus und habe dann einfach gesagt zu meinem Jobcoach, suche dir einen Job. So. Und ich verkaufe mich dann schon. So. Und das hat auch gut geklappt. Und sie hat natürlich auch geschaut, was ich gemacht habe. Und ich habe eine buchhalterische Anlehre gemacht. Und dann hat sie halt gedacht, ja, er hat schon ein bisschen buchhalterische Kenntnisse. Also gehen wir halt im Buchhalterischen. Aber dass dort halt der Computer auch schon zu wenig geredet hat, wie in der Institution auch, habe ich natürlich nicht mehr gesagt und auch gemacht, dass sozusagen mir wichtig ist ein kommunikativer Job. Und dann bin ich halt schon ein halbes Jahr glücklich gewesen, weil ich halt rausgekommen bin, aber habe dann einfach auch gemerkt, es macht nicht glücklich. Und ich muss auch sagen, vielleicht hat mein damaliger Chef auch jetzt mehr auf das geschaut. Er macht etwas Soziales und er nimmt jetzt jemanden mit einer Behinderung raus oder ermöglicht in den ersten Arbeitsmarkt hinein. Also es hat dort auch nicht ganz gestimmt. Darum, ich verstehe natürlich ältere Personen, die sich einfach bewerben wollen, die halt einen Job haben müssen. Aber es ist auch dann gleich auch wichtig, dass man sich selber auch fragt, für was brenne ich und für was gehe ich. Weil einfach, ich bewerbe mich, dass ich eben, wie ich jetzt rauskomme aus einer Situation, die mir nicht mehr gefällt.
Mhm. Ja, also ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten, dass du, wir arbeiten relativ viel am Tag, die meisten Leute. Und das soll dir Spass machen.
Ja, und es gibt ja die ganze Struktur. Und wenn die Struktur in deinem Leben nicht schön ist, dann wird es halt anstrengend.
Ja, und dann kommt das, was du jetzt so schön beschrieben hast. Oder? So ein halbes Jahr ist das gut. Ich bin froh, bin ich da jetzt an diesem Ort angekommen, habe einen Job. Und nachher kommt die Frustration. Und die wird ja relativ schnell dann immer grösser. Und das ist etwas, was ich auch unseren Teilnehmenden immer empfehle. Hört auf euch ein Bauchgefühl. Das habe ich übrigens auch ganz lange nicht können oder einfach nicht gemacht. Und
warum nicht?
Ich bin sehr leistungsorientiert erzogen worden.
Ich auch. Also.
Ja, und es war so ein bisschen, ja, eben Leistung ist wichtig und das andere ist schön, wenn du es hast, aber du darfst dem nicht so viel Gewicht geben. Und was passiert, dann trimmst du dich selber auf Leistung und dein Bauchgefühl oder deine Emotionen, denen schenkst du gar nicht so viel Beachtung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch mal einen Job angenommen habe, den ich relativ schnell gemerkt habe.
Eigentlich merkt man das ziemlich schnell. Mhm. Wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, merkt man das eigentlich schon bei der Bewerbung, dass das vielleicht nicht so optimal wird. Mhm. Und irgendwo merkt man, also man kann das aufrecht behalten, aber wenn es eine Eruption gibt, irgendwo merkt man eben, dass es schon auf Sandboot ist und nicht auf stabilen Beinen.
Absolut, ja. Und ich kann dir sagen, jetzt so rückblickend, weil das ist schon ein paar Jahre her, die haben mir das klar gesagt im Vorstellungsgespräch. Ich habe es nicht gehört oder nicht hören
oder
wollen.
Nicht wollen.
Genau. Es ist im Inserat schon recht deutlich gestanden. Ich habe mir das schön gelesen. Oder? Das ist so ein bisschen, ja, du suchst einen Job, du hast das Gefühl, du machst dir gewisse Vorstellungen, wie das dann dort ist. Und es ist einfach nicht so.
Ja, oder, ja. Eben, oder man macht sich schon vorstellen, ich muss ja das erreichen, weil ich habe ja eine ganz klare Karriereplanung und das ist ein weiterer Meilenstein, ich muss das haben. Und irgendwo, durch, wenn man es ja dann hat, auch wenn man sich das schön gelesen hat, wird man ja im ersten Augenblick überzeugt, das ist das Richtige und merkt dann erst, ja, aber das musst du auch füllen mit irgendetwas. Mhm. Und dann wird es dann halt irgendwann zäh.
Ja, das ist so. Das Gute daran ist eigentlich, das geht ja Probezeit. dort können beide Parteien dann wirklich auch ja. überlegen, passt das? Passt der Job für mich? Passt das Team für mich? Passt das Produkt oder die Dienstleistung zu mir? Ja, und dann kannst du immer noch quasi so ein bisschen den Ausgang finden und bist wieder weg.
Was hat dich denn davon überzeugt, nicht mehr so am Leistungsfaktor zu entsprechen? Also, wenn du darüber erzählen willst. Ja, das merke ich ja auch oft. Ich will vorwärts kommen und ich will Gas geben und ich will auch viel Geld verdienen irgendwo durch und ich will auch in der Gesellschaft vorauskommen. Aber ich merke dann halt schon, wenn du in einer Leistungsgesellschaft bist und nicht an der Norm entsprichst, wie ich jetzt halt im Rostel bin, dann wird es extrem schwer für die Akzeptanz, die Norm oder die Leistungsfaktoren dementsprechend anzupassen, dass halt nicht nur ein Mehrheitsgesellschaft oder die, wo dann halt diesen Normen entsprechen, auch dort drin sind. Also man probiert dann in dieser Norm möglichst wenig anzupassen, weil ich habe es ja irgendwo durch geschafft, in dieser Norm zu sein. Also jetzt nicht als ich jetzt, sondern vom Gegenüber. Also wenn ich jetzt sehe, ich habe recht müssen, immer wieder den Gap schliessen, dass es überhaupt geht, aber es hat sich dann nachher natürlich niemand gefragt, wie mein Energiehaushalt ist, sondern es wird dann einfach verlangt, wenn ich sage, können wir nicht ein- bis zweimal etwas anpassen. Nein, das ist jetzt halt so und du musst jetzt. Und da habe ich einfach gemerkt, Digitalisierung hat mir jetzt natürlich geholfen, ob ich jetzt im Kleintheater arbeite. Ich muss nicht mehr ins Büro, sondern ich kann remote arbeiten. Aber ich habe einfach gemerkt, der Leistungsfaktor fördert eine Diversität nicht, sondern es ist eine Normanpassung.
Ja, das ist so. Vielleicht ein paar Worte kurz zu mir. Du hast mich gefragt, oder, wie habe ich die Kehrtwende gemacht, kann man fast sagen. Es ist eigentlich wie ein Ausbruch gewesen, aus einem guten Leben, das ich hatte. Es hat schon, glaube ich, als Kind angefangen. Ich habe lange Handball gespielt, habe aber erst effektiv aufgehört, nachdem ich 4 Kreuzbandrisse am gleichen Knie hatte.
Oder? Oh,
da sieht man
schon, hast du aber lange gehabt, bis du gemerkt hast.
Ja, also das war natürlich mein Sport. Ich bin mit dem aufgewachsen. Mein Vater war Trainer. Die ganze Familie war in dem Sport daheim. Und dann habe ich auch mit dem angefangen. Und dann ist so ein bisschen, nein, ich gebe sicher nicht auf, nach dem ersten Kreuzbandriss. Oder obwohl mir der Arzt damals schon gesagt hat, ich empfehle Ihnen, machen Sie etwas anderes. Dann habe ich dem gesagt, ich habe mein ganzes Umfeld, meine Kollegen hier in diesem Verein, was haben Sie das Gefühl, ich höre jetzt hier auf. Und dann ist es so ein bisschen 2 Jahre später, nächste und wieder.
Hast du den gleichen Arzt wieder gehabt?
Ich habe gewechselt. Nach 2-mal operieren habe ich dann noch den Arzt gewechselt. Ah. Aber es hat nichts eigentlich mit dem Arzt zu tun.
Also nein.
Ich bin auch umgezogen. Also ich hatte auch einen Wohnortswechsel. Aber ja, das ist eine berechtigte Frage, die du jetzt gestellt hast. Weil mir hat natürlich nicht gepasst, dass der nach dem ersten Kreuzbandriss zu mir schon gesagt hat, ich empfehle Ihnen aufzuhören. Und der zweite Arzt hat das nicht empfohlen. Der hat dann auch gesagt, ja, das ja, kommt ja, wieder
wir,
gut. Oder?
Wir flicken das
genau,
ein bisschen.
Wir flicken das wieder.
Noch ein bisschen Speuz drauf und dann ist
richtig. Und mein Ding war, dass ich jedes Mal innerhalb von kurzer Zeit wieder fitter war als vor der Operation und vor der Verletzung. Und das ist einfach, weil ich so ein Stehaufmännchen auch bin.
Yeah.
Und wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann hat es lange eigentlich wirklich nur den Fokus auf das Ziel gegeben. Und ich habe auch...
Auch mit einem gewissen Überbiss. Also du hast ja das auch unbedingt wollen.
Ja, genau. Ich habe auch jetzt...
Nicht immer förderlich.
...beim Thema Handball alles dem Sport untergeordnet. Das war eine gute Zeit. Als ich dann aufgehört habe, habe ich ein Jahr lang einen grossen Bogen um die Halle gemacht. Ich konnte nicht mehr rein, obwohl die relativ nahe bei meinem Haus. Also
ja, ist irgendwo, irgendwo logisch, hinter dem alles unterwegs ist, das ziemlich nahe an der Halle wohnst,
ja,
oder?
Ja, das ist so. Ja. Und dann ist so ein bisschen... Dann habe ich voll auf Kartenjob gesetzt. Dann ist dort eigentlich im gleichen
Dann
Ausmaß
ist Leistungssport plötzlich zu Berufs geworden. Also dann, ja, ist nicht mehr, dann ist das die oberste Passion gewesen.
Richtig. Ich habe eine Zeit lang auch nicht mehr so viel Sport gemacht. Ich habe natürlich auch nicht mehr alles machen wegen dem Knie. Mittlerweile habe ich gute Sportarten gefunden, die ich machen kann, die mir sehr viel geben, auch eine Abwechslung geben. Ich finde das schon auch noch wichtig, weil ich habe eigentlich auch sehr einen kopflastigen Job. Und da brauche ich auch mal so ein bisschen das Kopferlüften und ja, auch mal auspowern in einer anderen Form. Und ja, dann habe ich auf die Karte Job gesetzt und dann hat dann irgendwann mal Gesundheit angeklopft.
Psyche?
Nein, es war mehr so gewesen, einfach Ermüdungserscheinungen, weil ich habe mir die Ruhezeit nicht mehr gegönnt, oder? Ich habe, also mir hat es am Wochenende genau den Samstag gegeben, wo ich nichts gemacht habe. Am Sonntag ist der Laptop schon wieder aufgeklappt worden. Und ich habe mir schon wieder überlegt, okay, was erwartet mich am Montag? So gedanklich darauf einstimmen.
Oder?
Mhm. Genau. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich bin lang, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann mein Leben recht weit raus planen. Ich habe das alles so recht durchgetaktet, bis ich dann mal gemerkt habe, aha, ich allein kann ja gar nicht entscheiden, ob mein Plan aufgeht oder nicht. Aber das hat einen Moment gebraucht. Und der Wechsel ist eigentlich gekommen, das war eine private Situation in meinem Leben, die ich mir so nicht gewünscht habe. Da ist es war das Ende einer Beziehung. Und der Mensch hat mich schon immer interessiert. Und dann hat er mich noch mehr davon interessieren. Dann kam noch die Pandemie dazu und ich hatte sehr viel Freizeit. Und war nicht mehr so gefordert im Kopf. Oder? Als leistungsorientierter Mensch musst du immer irgendwie auf der Trab sein. Dann habe ich angefangen mit Coaching-Weiterbildungen. Und zuerst tust du bei diesen Weiterbildungen immer all die Methoden an dir ausprobieren. Und das war recht schmerzhaft. Und dann wirst du gezwungen, zum Herren zu schauen. Und
also so, Reflexion auch. Oder?
Ja, genau. Also dort lernst du dich mal zuerst primär besser kennen. Und dann zuerst war das ja sehr intensiv gewesen. Aber das hat es weit gebraucht in dem Moment, in dem Prozess. Und nachher konnte ich mich nicht mehr retten. Also dann hat mich alles davon interessieren. Dann habe ich Weiterbildung an Weiterbildung gemacht und habe gemerkt, ich möchte einfach noch mehr mit Menschen arbeiten und Menschen unterstützen und ich möchte meinen Fokus komplett anders ausrichten. Das hat mich eigentlich so ein bisschen auf den Weg gebracht, wo ich jetzt bin. Ich habe durch das auch ganz viele neue, andere, spannende Leute kennengelernt. Hat mir ein neues Umfeld gegeben oder einfach gewisse Menschen sind neu dazugekommen. Und ich merke, mir war noch nie eine Position oder ein Jobtitel wichtig gewesen. Das ist mir auch vorher nicht. Aber jetzt geht es eigentlich wirklich darum, dass ich das, was ich mache, gerne mache und dass ich mich nicht mehr so darauf fokussiere, was wird links und rechts von mir denkt oder gesagt, sondern es muss für mich passen, es muss für mich sich gut anfühlen. Und dann kann ich auch gut dahinterstehen und das gegen aussen kommunizieren. Und das hat mich wirklich eigentlich auf den Weg gebracht mit ein paar Richtungsänderungen.
Ja, also Brüche sind halt schon auch wichtig
ja
in meinem Leben. Weil nur dann Weil nur wenn etwas nicht gut läuft, fängt man sich auch einfach hinterfragen. Wenn alles gut läuft, also, dann fängst du dich nicht einfach hinterfragen, sondern dann reitest du einfach die Welle ein bisschen an. Und dann muss ich auch wieder einen Speed holen, muss ich dann einen Unterbruch kommen und dann wieder einen Anlauf holen. Aber genau, das muss man zuerst akzeptieren, dass das halt auch dazugehört.
Ja, und das ist eigentlich das Schönste, wie du das gesagt hast, wieder Speed zu holen und zu merken, es geht aufwärts.
Ja.
Ja. Im Wissen aber auch, dass es nicht, dass nicht nur die Rakete jetzt noch steigt, sondern dass es auch mal ein bisschen weniger Tempo hat, dass es wieder abwärts geht.
Ja, das merke ich jetzt, oder? Also nach meiner ganzen extremen Zeit mit dem Paragraph und auch mit dem Dokumentationsfilm vom Kleintheater und das recht aussen, bin ich jetzt so eine Woche wirklich am Gammeln und wirklich wieder böse, also wirklich böse, weil nichts mehr von aussen gekommen ist.
Mhm.
Und ich glaube, das Einzige, was man kann beeinflussen, ist, wie viel Zeit gebe ich der Down-Phase und wie viel Zeit brauche ich auch, weil ich glaube, Down-Phase per se kannst du nicht stoppen. Also, und sonst gehst du irgendwann in ein Burnout. Also das kannst du schon, aber du musst eine Down-Phase nicht zulassen. Aber was du kannst entscheiden, ist, wie lang die Spanne ist, glaube ich. Oder wie sie du kannst abfedern, aber dass du dort reinkommst, in den Abgrund oder in das Tief. Das habe ich nicht herausgefunden und ich komme langsam ein bisschen zur Erkenntnis, nach jedem Hoch kommt ein Tief.
Ja, das ist so.
Also,
das ist so, ja.
Darum musst du nur darauf vorbereiten, dich bequem drinnen zu gehen oder halt einmal nicht bequem, aber es gehört einfach dazu und das schon zu wissen hilft wieder, dass du kannst akzeptieren, wie ich glaube, beim menschlichen Geist ist manchmal die Akzeptanz das Schwierigste auch mal in Situationen. Und das wird eben in unserer Leistungsgesellschaft eben auch austreiben. Du kannst immer etwas daran ändern. Nein, manchmal ist auch die grösste Änderung nur einmal zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Das heisst nicht, ich stecke den Kopf in den Sand, aber desto mehr, dass du gegen dich selber ankämpfst, gegen die Ruhephase. Ich weiss auch nicht, warum ich jetzt in dieser Gammelphase bin, aber ein Grund wird es haben, die einfach einmal zu akzeptieren und zu sagen, die darf auch sein, weil viel wieder einfach nicht akzeptiert und wegdrängt. Und irgendwann geht es dann einfach auf.
Das ist so, ja. Und dann ist es viel, viel schwieriger, wieder daraus zu kommen, oder wenn du es verdrängst. Ich glaube, wichtig ist in so einer Situation, und das musste ich auch müssen lernen, dass du wirklich Sachen machst, die dir gut tun.
Ja.
Oder? Und gammeln, sorry, ich gammle auch mal gerne ein Wochenende auf dem Sofa. Also weißt du, manchmal braucht es das auch, oder?
Aber eben, wenn du natürlich auf 200 oben warst und immer, vor allem wenn du von außen kommst und du noch musst darauf reagieren, weißt du, manchmal nicht, jetzt wieder selber müssen die kurbeln. Mhm. Und du schaust dann immer nach dem noch grösseren wieder. Es ist natürlich nicht so, dass ich nur rumgegammelt bin, sondern ich habe einfach Mails beantwortet, wo jetzt vielleicht nicht der grosse Wurf war, jetzt wie eine eigene Fernsehsendung. Aber aus dem Mail kann natürlich wieder etwas entstehen. Das musst du auch akzeptieren, dass manchmal kleine Würfe genauso sind wie die grossen Würfe.
Genau, und aus einem Kleinen kann ja plötzlich auch mal ein Grosser werden, oder?
Das ist so. Und was hat dich jetzt motiviert, selber dein Wissen in einem schulischen Kontext zu vermitteln? Und wie hast du beworben?
Was hat mich motiviert? Also grundsätzlich gebe ich gerne mein Wissen weiter.
Das merkt man.
Und ich finde auch, wenn es jemanden gibt, der mir einen Tipp hat, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Oder?
Ja.
Ich habe nachher immer noch selber in der Hand, was mache ich damit? Habe ich mir den einfach angehört?
Ja.
Probiere ich den umzusetzen? Das ist meine Entscheidung.
Oder kommt der Gewissluche?
Ja, genau. Oder ist es einfach nice to know, links Ohr rein, rechts Ohr raus, oder?
Aber immer schön Danke sagen.
Ja, ich finde das schon. Weißt du, wieso? Weil jemand hat dir Aufmerksamkeit geschenkt, jemand hat dir seine Zeit geschenkt und er hat es ja gut gemeint, indem er oder sie dir einen Tipp gegeben hat. Oder? Und ja, Danke sagen finde ich auch sehr, sehr wichtig und das kann man in dieser Gesellschaft sicher noch optimieren. Wirklich. Das hat mich motiviert. Und was ist der zweite Teil von deiner Frage?
Wie hast du dich beworben?
Ah, genau. Wie habe ich mich beworben? Klassisch, ganz klassisch. Ich habe eine Vorlage aus dem Internet genommen. Da gibt es ja ganz viele Plattformen, wo du wirklich Vorlagen kannst rausnehmen.
Und nur noch musst du reingeben, wie gross musst du entwerfen.
Genau. Ich habe auch eine mit Farbe genommen, nicht pink, aber ich habe oben, es ist dunkelblau, also das dunkelblau-grün. Das Fötterli ist rund, nicht eckig.
Das entspricht, glaube ich, mehr am Auge.
Ja.
Was ich schon gehört habe.
Ich habe schon auch Ecken und Kanten, aber ich habe mich entschieden, das Fötterli rund drauf zu tun.
Es nimmt eher wahr, habe ich schon gehört.
Und ja, ich habe mich entschieden für die Vorlage, die für mich gepasst hat. Oder? Weil, eben, wie ich schon gesagt habe, ich würde gerne so überkommen, wie ich bin. Und habe das dann schön abgefüllt. Eben, du hast eine Vorlage und du musst aber immer noch selber tippen natürlich. Und habe aber mittlerweile ganz viele Sachen wieder angepasst, optimiert. Habe dann auch mir auch mal Unterstützung geholt und jemanden gefragt. Ich finde das auch wichtig, wenn man nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgeht. Bezüglich Schreibfehler, das Schlimmste ist, wenn es irgendwo noch immer noch einen Schreibfehler drauf hat. Und wenn du halt deine Wunschstelle, Traumstelle gesehen hast, willst du möglichst schnell deine Unterlagen rausschicken. Und das macht auch Sinn, wenn man dort noch mal jemanden drüber schauen. Habe ich gemacht, habe mir Tipps eingeholt, habe Sachen optimiert, wo ich wirklich gesehen habe, ja, so kommt es noch besser daher.
Anscheinend hat es geklappt.
Es hat geklappt und es ist... Ich muss dir aber auch sagen, ich habe wirklich, je älter ich werde, umso wichtiger ist mir auch, dass ich mein zukünftiges Team kennenlerne, dass ich spüre, wie das in diesem Betrieb innen abgeht. Oder vor Jahren wäre es mir nie in den Sinn gekommen, zu fragen, kann ich meine zukünftigen Teamgespendli kennenlernen? Darf ich einen Schnuppertag machen? Das finde ich jetzt etwas vom Wichtigsten, weil ich will mehr spüren, wie das dort abläuft. Weil die können dir im Gespräch auch ihr Sonntagsgesicht aufsetzen und das erzählen, was du vielleicht willst hören. Und in der Realität kann es dann anders sein.
Ja. Und auf was freust du dich jetzt mit dem neuen Job?
Also ich mache dann parallel. Mhm. Also die zwei Tätigkeiten. Ich freue mich auf komplett neues Terrain, weil ich habe noch nie als Klassenlehrperson gearbeitet. Also ich werde dort auch Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Man kann das natürlich ein bisschen vergleichen. Oder jetzt in den Bewerbungskursen habe ich auch so eine Art wie eine Klasse vor mir. Es ist ja auch ein Gruppensetting. Es hat aber auch Einzelgespräche dabei und die habe ich dann in diesem neuen Job auch. Ich freue mich auch darauf, dass ich viele Schulferien haben. Also zumindest am einen Ort, am anderen habe ich natürlich einfach 5 Wochen Ferien. Ja, eben, wie ich schon mal gesagt habe, ich bin sehr ein neugieriger Mensch und es ist jetzt Zeit, so noch mal etwas anderes reinzuschnuppern. Bin gespannt.
Ja, ich wünsche dir viel Spass. Du musst mir dann erzählen, wie es so ist.
Mach ich gerne.
So tut.
Ja.
Was gibt dir das Reisen?
Mega viel. Ja, also ich habe ja nicht ohne Grund so lange in der Reisebranche geschafft. Ich habe übrigens auch nach meiner kaufmännischen Ausbildung auf der Bank habe ich dann nach dem ersten Lehrjahr, glaube ich, gemerkt, da werde ich nicht alt, habe mir dann meinen Mädchentraum verwirklicht und bin als Flight Attendant 5 Jahre geflogen. Und so, das war so ein bisschen der Einstieg in die Reisebranche. Mhm. Und das
bleibt bis jetzt.
Ja, frisch. Und das werde ich niemals ablegen. Ich bin schon so ein bisschen Abenteurerin.
Mhm. Auch ein bisschen draufgängerin. Du erzählst schon auch ein bisschen weise, aber das merken wir natürlich schon auch ein bisschen. Wir müssen das schon wärst du jetzt nicht da. Mhm. Wir haben zweimal miteinander austauscht und jetzt bist du da. Das habe ich natürlich auf meiner Klaviatur von der Podcast-Geschichte viel härtere Vorgespräche oder so. Mhm. Darum lässt sich da schon darauf schliessen, dass du sehr neugierig und halt auch mal drauf gehst.
Ja, auf jeden Fall. Und ich liebe es, einfach zu reisen, weil andere Kulturen kennenzulernen, andere Orte auf dieser schönen Welt zu entdecken, andere Leute auch kennenlernen. Und ich habe natürlich dann auch so ein bisschen in dem Zeitraum, wo ich mich selber ein bisschen besser habe, müssen dürfen entdecken, bin ich auch das erste Mal länger alleine reisen. Oder? Vorher war für mich das Reisen immer gewesen, am liebsten mit jemandem teilen, weil dann kannst du das zusammen geniessen. Und dort habe ich gelernt, alleine unterwegs zu sein. Und
wie ist das?
Hey, das war super gewesen. Weil du bist ganz anders unterwegs. Wenn du zu zweit bist, ist ja klar, redest du vor allem mit der Person, die mit dir am Reisen ist.
Ja, du sprichst an einer Rolle, oder? Also.
Ja, du musst dich ja immer anpassen, ja, oder? Du willst ja, dass dem anderen auch Spass macht. Und gehst du alleine reisen oder schliessest du dich in einer Gruppe an? Das habe ich auch gemacht. Ich war die Einzige, die nicht Muttersprache Englisch hatte. Hey, das war genial. Und die waren vom Alter zwischen 25 und 75. Oder? Und mit den 75-Jährigen habe ich auch das Zimmer geteilt.
Oh, geil.
Ja, richtig cool gewesen.
Ja, da haben wir natürlich ganz eine andere Lebensgeschichte und auch Lebenseinstellung wahrscheinlich kennenlernen.
Ja. Und ich habe mir geschworen, ich muss so sagen, ich hoffe, dass ich mit 75 auch noch so kann reisen, wie sie das gemacht hat. Wir sind dort mit dem Nachtzug in Ägypten unterwegs gewesen. Kannst du dir eben vorstellen, wie das geschüttelt hat in der Nacht. Und die Bäder haben jetzt nicht eine dicke Matratze, sondern so ein Matratzli gehabt. Und ja, ich wünsche mir, dass ich das in diesem Alter auch noch so toll finde und kann machen. Und ich freue mich auf alles, was mich noch erwartet, sei es beim Reisen oder auch sonst im Leben.
Das ist mega inspirierend und auch mega, mega. Also, ich mache mir noch nicht groß Angst. Und ich hätte da als Beifahrer immer ein bisschen schauen, was Nadine so macht. Nadine, ich wäre eigentlich fertig mit meinem Set. Mhm. Aber wie jede Gästin oder Gast, darf sie mir noch ein, zwei Fragen stellen.
Was machst du heute noch?
Heute? Wahrscheinlich noch ein Serie, die ich angefangen habe, fertig schauen. Meine Mutter kommt noch zum Mittag vorbei. Mhm. Mit ihr das wahrscheinlich. Und nachher, morgen habe ich so meinen Kleintheatertag, Luzerntag. Mhm. Ein bisschen früher ins Bett, weil ich um 9 Uhr schon zu Luzern sein muss. Das bedeutet für mich immer wieder irgendwie 6 Uhr aufstehen. Einfach, weil ich erstens mal gerne da sein und zweitens, desto früher ich aufstehe, desto mehr habe ich vom Tag und eine Entspanntheit wieder. Wenn ich 7 Uhr aufstehe, muss ich halt, also Bad auch, geht, aber dann musst du einfach, dann hast du immer Zug drauf. Und so kannst du auch mal sagen, kann ich den Kaffee beruhigt trinken, wieder runterfletzen, gut duschen und so. Also darum wird es wahrscheinlich ein bisschen früher sein. Vielleicht schaue ich auch noch ein bisschen Eishockey. Weiss ich noch nicht. Je nachdem. Mhm.
Klingt spannend.
Ja.
Ja, schön. Ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Und ich bin gespannt, wie wir weiterhin im Kontakt bleiben. Und Kleintheater ist übrigens auch noch eine gute Adresse, wo ich ab und zu vorbeigehe. Also.
Du wohnst ja gerne nebenan fast.
In der Nähe.
Ja. Doch. Wir werden uns wahrscheinlich spätestens dort einig sehen, muss man halt sagen, wenn du dort bist.
Ja.
Ich bin ja dort ein Teil vom Team. Also ich kann es mir immer einrichten, zu kommen. Lass mich teilhaben, auch wenn du mal etwas zusammen schauen
willst. Cool, ja, sehr gerne. Merci vielmals. Auch für die spannende Erfahrung. Und ich habe mich auf neues Terrain gewagt. Einmal mehr.
Und wie fühlst du jetzt?
Super. Also eigentlich von Anfang her schon gut.
Danke.
Ja, merci vielmals.
Das spricht auch für mich, aber auch, dass du halt eine angenehme und spannende Gesprächspartnerin bist.
Danke, ebenfalls.